zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, herzlich willkommen zur heutigen Veranstaltung Jenseits der Schutzzonen mit der mehrfach preisgekrönten Autorin Nora Bosson. Wir freuen uns, dass Sie heute Abend hier sind, vor Ort wie auch online, und mit uns darüber nachdenken, wie sich Individuen verändern, wenn sich die Gesellschaft wandelt und umgekehrt. Mein Name ist Sophia Hackenmüller, ich bin Studienleiterin hier im Haus und darf Sie im Namen der Katholischen Akademie Bayern ganz herzlich begrüßen. Ich freue mich sehr auf die Gelegenheit, dem Werk von Nora Bosson heute ein bisschen näher zu kommen. Wie schön, dass Sie sich auf den Weg zu uns nach München gemacht haben, Frau Bosson. Herzlich willkommen. Nora Bosson wurde 1982 in Bremen geboren, wuchs dort und in Hamburg auf und lebt in Berlin. Sie studierte Literatur, Kulturwissenschaft, Philosophie und Komparatistik, etwa in Leipzig, Potsdam, Berlin und Rom. Mit ihrem schriftstellerischen Werk, Romane, Essays, Lyrik, hat sie sich längst einen Namen gemacht. So erschien 2019 ihr Roman Schutzzone, der auf der Longlist des Deutschen Buchpreises stand. Darüber hinaus erhielt sie bedeutende Preise wie den Thomas-Mann-Preis und den Josef-Breitbach-Preis im Jahr 2020. Ihr jüngstes Werk, das Sie auch an unserem Büchertisch im Foyer finden, ist im letzten Jahr unter dem Titel Reichskanzlerplatz erschienen. Darin, so viel darf ich wahrscheinlich erzählen, erzählt sie die fiktionalisierte Geschichte Magda Goebbels aus der Perspektive ihres jungen Liebhabers beziehungsweise im Lauf des Buchs dann Ex-Liebhabers. In ihrem Werk setzt sich Nora Bosson mit Themen auseinander, die uns alle betreffen. Welche Rolle spielt das Individuum in der Gesellschaft? Wie viel Verantwortung kommt ihm zu? Wie gestaltet es Wandel, gesellschaftlich, politisch, kulturell? Wie erlebt es ihn? Wie entsteht Neuorientierung? Wie verschieben sich Werte? Wie wird Subjektivität in bewegten Zeiten geformt? Zeitlose Fragen, denen trotzdem vielleicht heute mehr Relevanz zukommt als früher oder die wir anders diskutieren. Diese These führt uns aber schon in Richtung Diskussion und so weit sind wir natürlich noch lange nicht. Zunächst darf ich Ihnen auch noch Markus May vorstellen. Er ist Professor für neuere deutsche Literatur an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Seine Forschungsschwerpunkte umfassen unter anderem Fantastik als literarisches und kulturelles Phänomen. Ich darf anmerken, eine gemeinsame Leidenschaft von uns. Deutsch-jüdische Literatur und Kultur, Transmedialität sowie Literatur vom 18. bis 21. Jahrhundert. Ich bin froh, dass wir ihn und seine Expertise für den heutigen Abend gewinnen konnten. Zunächst sind wir nun eingeladen, zuzuhören. Der Einführung durch den Fachmann, der Lesung der Autorin, dem Gespräch zwischen beiden. In einem zweiten Schritt möchte ich Sie einladen, sich in den Austausch zu begeben. Über das Werk Nora Bossons, über Transformation, über Individuen und ihr Verhältnis zur Gesellschaft, im Plenum, in kleinerer Runde und jede und jeder mit sich selbst. Ich wünsche Ihnen nun einen anregenden, erkenntnisreichen Abend. Bleiben Sie offen für das Neue, vielleicht auch für das Unbequeme, für das, was uns in Bewegung versetzt. Danke.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich danke der Katholischen Akademie für die Gelegenheit, über Sie sprechen zu können heute. Und meine Ausführungen, die heißen Ach Europa, ein sehr bekannter Titel, Nora Bossons teilnahmsvolle Beobachtung der Wirklichkeit. Was ist Literatur? Fragt der Philosoph Jean-Paul Sartre 1947 in dem gleichnamigen Essay nach all den Verheerungen, die der Nationalsozialismus, der Zweite Weltkrieg und die Shoah angerichtet hatten. Sartre, der im Krieg selbst eine Zeit lang den Schreibtisch und seine kontemplative Existenz als Philosoph und Schriftsteller mit der aktiv ins Geschehen eingreifenden eines Soldaten- und Widerstandskämpfers vertauscht hatte, zieht darin seine Konsequenzen nicht allein aus dem persönlich Erlebten, sondern auch aus dem Versagen der Intellektuellen und insbesondere der Autorinnen und Autoren, die den Zivilisationsbruch nicht verhindern konnten, ja, es auch nicht in vielen Fällen nicht einmal versucht hatten. Sartre entwirft in diesem Essay einen Literaturbegriff, in dem der Autor einerseits seine eigene Subjektivität einsetzt, um die Objektivität der Verhältnisse zu gestalten, andererseits aber entzieht sich das Werk unmittelbar im Akt seiner Entstehung seinem vermeintlichen Schöpfer in einem Vorgang der Objektivierung. Das Werk benötigt dann gewissermaßen seine Leserinnen und Leser, die ihm mit ihrer Freiheit begegnen, um es dadurch als Text zu aktivieren. Der Freiheit der Leserin entspricht die Freiheit der Autorin, die hinter dem ästhetischen Imperativ den moralischen Imperativ erkennen lasse. Ich zitiere Sartre. Da nämlich der Schreibende durch die Tatsache, dass er sich die Mühe des Schreibens macht, die Freiheit seiner Leser anerkennt und da der Leser allein dadurch, dass er ein Buch aufschlägt, die Freiheit des Schriftstellers anerkennt, ist das Kunstwerk, von welcher Seite man es auch betrachten mag, ein Akt des Vertrauens zur Freiheit des Menschen. Und da Leser wie Autor diese Freiheit nur anerkennen, um zu verlangen, dass sie sich offenbare, kann das Kunstwerk in dem Maße als eine imaginäre Darstellung der Welt definiert werden, indem es Anspruch auf die menschliche Freiheit erhebt. Schon in diesem Zitat sollte deutlich sein, dass Sartres Verständnis einer Literatur engagée, einer engagierten Literatur, nichts mit einer manipulativen Tendenzliteratur zu schaffen hat. Ein Vorwurf, der gegen die Werke des zeitweilig dem Kommunismus nahestehenden Intellektuellen und Hauptvertreter des französischen Existenzialismus durchaus des Öfteren erhoben wurde. Vielmehr vertraut Sartre auf die kommunikativ-freiheitliche Kraft der Literatur, ihrer Autorinnen und Autoren ebenso wie die ihrer Leserinnen und Leser. Gerade darin erweist sich auch die demokratiefördernde Macht der Literatur als ein, ich zitiere es nochmal, Akt des Vertrauens zur Freiheit des Menschen. Und in eben diesem Sinne sind die Texte Nora Bossons Akte des Vertrauens zur Freiheit des Menschen. Denn Bossons Romane, Gedichte, Essays und Reportagen setzen ein hohes Maß an Vertrauen in ihre Leserinnen und Leser, die, wie in einem freundlichen Gespräch, weder überrumpelt noch überredet werden, sondern vielmehr an der Entwicklung der Fragestellungen und Probleme aktiv um Partizipation gebeten werden. Kitsch und Kolportage hingegen leben ja, ebenso wie die Agitationsliteratur, vom Prinzip des Hypersuggestiven. Nichts davon ist in Bossons Texten zu spüren. Diese Texte sind stets auf die Intelligenz ihrer Leserinnen und Leser avisiert und auch deshalb, weil sie sie in ihrer Freiheit ernst nehmen. Denn anders als viele Autorinnen und Autoren ihrer Generation, die sich in autofiktionalen Erkundungen des großen Egos und seiner mikroskopischen Verästelungen verlieren, bleibt Bosson in ihrem Schreiben eigentlich immer eine Citoyenne, eine durch und durch politische Autorin und Staatsbürgerin. Auch dies erinnert an Sartre und sein Diktum, ich zitiere nochmal Sartre, Literatur ist Stellungnahme. Bossons teilnahmsvolle Beobachtung der Wirklichkeit reflektiert die eigene Position kritisch mit, statt sie zum alleinigen Zentrum der zu erfassenden Welt zu machen. Etwa, wenn sie im Essay die Geschmeidigen, die Politikerinnen und Politiker ihrer Alterskohorte wie Annalena Baerbock, Christian Lindner, Katja Kipping, Paul Ziemiak und Lars Klingbeil ins Visier nimmt. Zwischen den 1968ern und der Gen Z situiert, wird hier ein wohlbegründeter Pragmatismus analysiert, der die großen Errungenschaften und positiven Entwicklungen seit den 1970er Jahren ebenso bewahren möchte wie die ökologischen und politischen Existenzgrundlagen und sich dies eben auch zutraut. Bossons ebenso vorurteilsfreier wie neugieriger Blick schreckt auch vor tabuisierten Bereichen nicht zurück, wie etwa der Umgang mit Sexualität in unserer Gesellschaft in dem 2017 publizierten Reportageband Rotlicht, die Lust, der Markt und wir. Die sozialpsychologische Tiefenschärfe dieses Blicks legt dabei die ökonomischen und machtstrukturellen Verbindungen von Kapitalismus und Sexindustrie offen, die letztlich viel über die herrschende Genderordnung verraten. Dabei präjudiziert die Autorin nicht, sondern sie beobachtet genau und entgeht so stets den Fallen der Klischees, die gerade bei solchen Themen wie dem des gesellschaftlichen Umgangs mit dem Begehren überall lauern. Insofern erinnert sie immer wieder daran, dass Aufklärung, also im Kantschen Sinne der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit, ein perennierender, ein andauernder Prozess ist, der immer wieder aufs Neue Not tut und daher auch immer wieder aufs Neue angegangen werden muss. Denn letztlich geht es um die Konfrontation des Menschen mit seinen eigenen aus Bequemlichkeit, Boshaftigkeit oder Furcht aufrechterhaltenen Vorurteilen, die überwunden werden müssen, um zu einer wirklich mündigen Position zu gelangen. Und diese Mündigkeit ist letztlich die Voraussetzung für ein selbstbestimmtes Leben in einem demokratischen Staat. Man denkt in dieser Hinsicht an eine Funktionsbestimmung der Literaten als Teil des öffentlichen politischen Diskurses, wie sie in den 1960er bis 1980er Jahren in der Bonner Republik gepflegt wurde, als Autoren wie Ingeborg Bachmann, Günter Grass, Heinrich Böll, Hans Magnus Enzensberger und andere sich nicht allein durch ihr künstlerisches, sondern auch durch ihr gesellschaftspolitisches Engagement auszeichneten und manche Kontroverse lostraten und befeuerten. Nora Bosson steht in eben dieser Tradition und einer sehr ehrbaren Tradition, wie ich hinzufügen möchte. Und dies nicht nur, weil sie die gesellschaftspolitisch relevanten Fragen und Themen aufgreift, sondern auch, weil sie, wie es den genannten Autorinnen und Autoren gelungen ist, aus den Problemen der Gegenwart wirklich Gegenwartsliteratur von hoher Qualität zu machen. Und das liegt neben ihrer außergewöhnlichen Sensibilität für das Gewicht und die Unwägbarkeiten der Sprache vor allem an ihrem vorurteilsfrei empathischen Blick auch auf schwierige, auf kontroverse Themen. Denn das ist ein Merkmal des Bassonschen Schreibens insgesamt in all ihren Modalitäten und all ihren verschiedenen Genres. Und dabei profitiert das literarische Werk im engeren Sinne von den Errungenschaften ihrer essayistischen Texte und umgekehrt. Und auch in dieser Hinsicht ist sie eine intellektuelle sartrescher Prägung, wenngleich, wie man ihren Ausführungen entnehmen kann, für sie der Einfluss von Sartres Freund und Rivalen Albert Camus erkennbar der wichtigere ist. Denn Camus Tendenz, Widersprüche und auch Aporien auszuhalten, ist auch in Bossons Texten spürbar. In eben diesem Sinne müssen wir uns auch die Autorin als einen glücklichen Menschen vorstellen. Einer der Gründe, weshalb Bossons Texte ästhetisch überzeugen und nicht zu dem Gros gut gemeinter, aber schlecht gemachter, thesenhafter Tendenzliteratur zu zählen sind, liegt darin, dass sie die Komplexitäten der Verschlungenheiten des Politischen und des Privaten ernst nimmt und dass sie nicht versucht, diese zu glätten oder wegzueskamotieren. Diese konsequente Haltung lässt an ein Diktum von Hannah Arendt denken. Ich zitiere Arendt: Politik ist etwas, was für menschliches Leben eine unabweisbare Notwendigkeit ist, und zwar sowohl für das Leben des Einzelnen wie das der Gesellschaft. Ende des Zitats. Erst vor dem Hintergrund der individuellen Charaktere und deren Schicksale scheinen die tiefen Strukturen überhaupt gestaltbar, denn ansonsten blieben die Figuren Schatten und die Konflikte Statistiken. Das zeigt sich etwa an dem Roman Schutzzone, der 2019 publiziert wurde und eine Auseinandersetzung mit einer der großen Institutionen darstellt, die sich global für die Wahrung und Sicherung von Gerechtigkeit einsetzen, nämlich der UN. Obwohl er dies nicht explizit thematisiert, so darf doch angenommen werden, und ich nehme das an, dass der Roman nicht zuletzt eine Reaktion auf die in der Folge der Ereignisse des Jahres 2015 einsetzende Debatte mit den Geflüchteten gewesen ist. Eine Reaktion, die bemüht ist, den menschenverachtenden Positionen, die teilweise auch und sogar von Vertretern der christlichen Parteien geäußert wurden, eine Stimme der Vernunft und der Humanität entgegenzusetzen und zugleich auch diese Stimme wieder kritisch zu hinterfragen beziehungsweise in ihre Fragwürdigkeit zu zeichnen. Das Ringen um eine adäquate Beschreibung der Wirklichkeit, die Suche nach Wahrheit und Wahrhaftigkeit in diesen transformierenden Zeiten, das sind die treibenden Kräfte hinter dem Roman Schutzzone. Der Text ist nicht chronologisch erzählt, denn wie die Ich-Erzählerin Mira Weidner feststellt, ich zitiere aus Schutzzone, Geschichten, die uns Angst machen, erzählen wir meist nicht chronologisch. Es gelingt einfach nicht oder wir versuchen, es nicht gelingen zu lassen. Und die Geschichten, Ereignisse und Begebnisse, die uns verstören, uns eine Sicherheit genommen haben irgendwann, von der wir später nicht einmal mehr sagen können, ob sie je eine gewesen ist, erzählen wir sprunghaft und in falscher Reihenfolge und oft erzählen wir sie gar nicht. Es sind die Details, die plötzlich Bedeutung bekommen. Ja, das ist dieser Satz, den finde ich einen extrem poetologischen Satz auch. Nicht nur einen inhaltlich wichtigen Satz, sondern und einen psychologischen Satz, sondern auch einen sehr poetologisch wichtigen Satz für diesen Roman. Mira Weidner ist selbst eine, die den Verlust ihrer persönlichen Sicherheit als Kind erlebt hat, da sich ihre Eltern getrennt haben und ihr Vater sie während der Trennungsphase in die Obhut einer befreundeten Diplomatenfamilie gegeben hat. Also eine dramatische Transformationserfahrung sozusagen gemacht hat. Und hier, in dieser Mischung, kündigt sich bereits die Verschränkung von persönlichen und politischen Motiven an, die charakteristisch ist für den Roman. Mit Milan, dem 7 Jahre älteren Sohn von Darius und Lucia, wird Mira später, als Milan selbst verheiratet ist und zunächst für die UN in Genf und dann am Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag tätig ist, ein Liebesverhältnis beginnen. Mira selbst wird während ihrer Zeit in New York ebenfalls für die UN angeworben und arbeitet dann unter anderem für die Wahrheitskommission der UN, die 2012 die Genozidvorwürfe in Burundi untersuchen sollen, wo es nicht erst seit 1993 zu Massakern zwischen verschiedenen Volksgruppen gekommen ist. Ein Handlungsstamm spielt demzufolge auch 2012 in Burundi, wo Mira bei ihren Befragungen mit den verschiedenen Positionen konfrontiert wird, die von traumatisierten Opfern bis hin zu offensichtlichen Tätern reichen. Zudem werden auch die europäischen und amerikanischen Expats, die in ihren luxuriösen Enklaven mit Pool und eisgekühlten Drinks ein Leben voller Annehmlichkeiten führen, das in scharfem Kontrast zu ihrem ausgegrenzten und ausgeschlossenen Umfeld steht, mit in das Panorama der Stimmen einbezogen. Dadurch wird ein vielstimmiger Kosmos geschaffen, in dem eine Polyphonie einander widersprechender Perspektiven und Haltungen sich entfalten kann. Das reicht von der Position einer enttäuschten Idealistin wie Sarah, eine Mitarbeiterin der Gesundheitsorganisation und zeitweise Geliebte Miras, die trotz der offensichtlichen Misserfolge ihrer Arbeit weitermacht, über die sich langweilende mitreisende Gattin, da gibt's keinen Namen, die wird immer nur die mitreisende Gattin genannt, die mitreisende Gattin, der sich da langweilt, über den hin zum Zyniker Pietro, der alle Bemühungen der westlichen Institutionen in Afrika und sonst wo als vollkommen zwecklos diskreditiert. Falsche Romantik ist sein Etikett dafür. Dann hin zur einheimischen Ortskraft Jean, der Mira über die internen Gepflogenheiten des Landes aufklärt, bis hin zu dem ehemaligen Kindersoldaten, einen Jungen in einem Flüchtlingslager, den Mira befragt und der ihr von seinem Kommandeur erzählt. Dieser Kommandeur ist mutmaßlich derjenige Mann, den Mira dann an einem geheimen Ort trifft, zu dem sie mit verbundenen Augen gefahren wird. General Aimé, was für ein Name für einen Kriegsverbrecher. General Aimé, der Geliebte. General Aimé erweist sich dann für Mira, deren große Fähigkeit es ist, die Menschen zum Reden zu bringen, als eine faszinierende, ebenso kultivierte, gebildete wie vollkommen skrupellose Person. Und man denkt hier unwillkürlich an die übergroßen Übeltäter von Miltons Satan über Goethes Mephistopheles bis zu Joseph Conrads Mr. Kurtz und seinen Nachfahren, zum Beispiel den von Marlon Brando verkörperten Colonel Kurtz in Coppolas Apocalypse Now oder auch an Hannibal Lecter. Diese Reihe ist nicht so arbiträr, wie sie erscheinen mag, sind doch all diese Figuren Meister in der argumentativen Rechtfertigung ihres abscheulichen Tuns. Für den General Aimé ist es letztlich das Erbe des Kolonialismus sowie die Kollateralschäden der Dekolonisation, die verantwortlich zu machen sind für den Kreislauf der Gewalt in seinem Land. Und damit wird der Blick auf die Auseinandersetzung um das kolonialistische Erbe Deutschlands gelenkt, denn Burundi war von 1885 bis 1918 Teil der Kolonie Deutsch-Ostafrika. Im Gespräch mit Mira macht Aimé den kaiserlichen Kolonialismus mit seiner Kategorisierungswut auch für die Unterscheidung, die später Auslöser für die vermeintlichen ethnischen Konflikte werden sollte, verantwortlich und beschuldigt Mira, jetzt noch im selben Geiste zu handeln. Ich zitiere das, was der General Aimé sagt. dass Sie damals, als Sie, also nicht Sie persönlich, aber doch Sie in unser Königreich eingefallen sind, den Ursprung gesetzt haben für das Morden 100 Jahre später. Sie wollten ja damals alles verwalten. Das liegt Ihnen halt. Also haben Sie durchgezählt. Und die mit 12 oder weniger Ziegen auf die eine Seite gestellt und Hutus genannt. Und die mit mehr Ziegen auf die andere und Tutsis genannt. Und dann haben Sie noch ein paar Nasen vermessen. Hutu-Nasen, Tutsi-Nasen. Sie sind durch die Dörfer gezogen. So wie Sie es auch jetzt gerade machen für Ihre, wie sagen Sie noch, Wahrheitskommission. Ende des Zitats. Das Beklemmende an dieser Passage ist, dass sich zwar die historischen Ursachen und Verantwortlichkeiten durch das Unrecht des Kolonialismus nicht abstreiten lassen, dass sie aber hierher halten sollen für die Rechtfertigungen der persönlichen Verfehlungen eines Kriegsverbrechers und Massenmörders. Bosson schildert zudem genau die politischen und gesellschaftlichen Mechanismen, weshalb derartige Sittenmonster letztlich doch kaum für ihre Taten sich vor einem Gericht rechtfertigen müssen. Und auch Aimés mutmaßlicher Suizid im Roman bleibt obskur. Es wird nicht ganz aufgeklärt, ob der wirklich stattgefunden hat oder nicht. Doch lässt sie auch nicht das Versagen europäischer und amerikanischer Diplomaten aus, die aus Eitelkeit, Feigheit, Opportunismus oder anderen Formen menschlicher Schwächen in den entscheidenden Momenten, die wirklich eine Veränderung der Zustände herbeiführen könnten, sich zurückhalten oder einknicken. Und dennoch sind die großen Postulate der UN Frieden, Wahrheit, Gerechtigkeit und Versöhnung, und so sind auch die ersten vier Abschnitte dieses Romans überschrieben, auch wenn sie nicht in ihrer Absolutheit erreicht werden oder bisweilen auch überhaupt nicht erreicht werden, ein Versprechen, das nicht nur den Geist der Utopie atmet, sondern auch eine Zielvorgabe, eine konkrete Zielvorgabe, an der sich trotz aller Absurdität der Verhältnisse, der sinnlosen und ebenso endlosen Spirale der Gewalt festzuhalten lohnt. Es ist ein Trotzdem. Ein Einspruch gegen die Erkenntnis der gewalttätigen Natur des Menschen. Plus jamais ça. Nie wieder. Immanuel Kant hat dies in seinem Alterswerk Metaphysische Anfangsgründe der Rechtslehre von 1797 in die Maxime gefasst. Ich zitiere, wenn die Gerechtigkeit untergeht, so hat es keinen Wert mehr, dass Menschen auf Erden leben. Ende des Zitats. Und auch wenn die Protagonistin und die UN und wir mit ihnen immer wieder daran scheitern, so ist es das Scheitern des Camus'schen Sisyphos, den wir uns als einen glücklichen Menschen vorstellen müssen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Ach Europa, auch nur dieses kleine, gerüttelte Wiesending. Königstochter mit einer panischen Angst vor Stieren. Wer nimmt ihr das übel nach all dem? Kriege hatte sie wie andere Leute Erkältungen. Eine Schürze voller Länder über die Ebene geschüttelt, Babel an jedem Grashalm errichtet. Verwaltungschaos drapiert in Brüsseler Spitze. Ein Panoptikum aus Irren und Ehrenbürgern, Bagatellen und bösen Geistern. Die Sumpfdotterblume wäre die sichere Wahl. Doch irgendetwas liegt uns an ihr, Europa, dieser verschreckten Zwergin am Ende der Welt. Wir muntern sie auf und beteuern, dass es einmal gut ausgeht mit ihr.
Ja, Frau Bosson, ich habe schon die vier ersten Untertitel genannt, die vier Maximen der UN, die Sie im Roman sozusagen als Kapitel, als Großkapitel mitgegeben haben. Aber eines ist ein wenig rätselhaft. Übergang ist der letzte große Abschnitt überschrieben. Ich habe ja vorhin schon gesagt, der Roman ist nicht chronologisch erzählt. Er springt zwischen verschiedenen Zeitebenen hin und her. Und auch im letzten Teil haben wir es nochmal mit ein paar Sprüngen zumindest zu tun, auch mit ein paar Ortswechseln. Der Übergang wozu, ist die Frage.
Ja, Transformation ist ja in diesem UN-Kosmos ein durchaus beliebtes Wort. Es ist sozusagen das Ende der Schachpartie. Wenn eine Krisenregion befriedet wurde, dann soll diese Transformation hin zu einer stabilen Staatlichkeit gelingen. Transformation ist auch vielleicht ein Teil dieses
dieser sogenannten Wahrheits- und Versöhnungskommission, beziehungsweise umgekehrt, die Wahrheits- und Versöhnungskommission ist Teil einer Transformation. Transformation aus einer Krise hin zu etwas Stabilen, zu etwas Friedlichen. Und in diesem Roman sind ja eigentlich alle diese Schlagworte so, dass sie auch immer wieder einbrechen. Also auch im Kapitel Frieden haben wir nicht nur Frieden. Und die Transformation misslingt natürlich auch sehr häufig. Und die UN-Mitarbeiter ziehen ungetaner Dinge wieder ab oder werden rausgeschmissen, wie wir es im Sudan übrigens haben oder hatten. Also die UN-Mission, die große Tragik der 90er Jahre, dass in Ruanda UN-Soldaten stationiert waren und den Völkermord nicht haben verhindern können, hat sich in gewisser Weise heute noch gesteigert, indem UN-Soldaten in Sudan, wo gerade genau so etwas offensichtlich zu passieren scheint, gar nicht mehr vor Ort sind. Und dieser Glaube an Transformation hin zu etwas Besseren, ich meine, Wahrheits- und Versöhnungskommission hat natürlich einen urchristlichen Ansatz, also Nelson Mandela und Desmond Tutu haben das damals für Südafrika sich überlegt, als eine Möglichkeit, eine in so schlimme Gewaltspiralen verflochtene Gesellschaft rüber zu retten, hin zu etwas, wo wirklich Versöhnung möglich ist, damit einfach weitere Gewalt-Rache-Spiralen nicht gelingen, nicht dem Boden entzogen wird. Der amerikanische Präsident hat jetzt gerade wieder verkündet, dass oder in irgendeinem seiner etwas immer wieder überraschenden Interviews, ich weiß gar nicht, ob er es im Interview gesagt hat oder wo auch immer, er verkündet, dass in Südafrika jetzt die Weißen verfolgt werden. Es gibt dafür keinerlei Belege. Es ist eine Geschichtsklitterung, wie wir es in der heutigen Zeit leider sehr, sehr oft haben, bei einigen sehr einflussreichen Männern der politischen Bühne. Und aber man sieht, dass eben bestimmte Gesellschaften, natürlich, ich glaube nicht nur bestimmte Gesellschaften, sondern jede Gesellschaft an den Traumata, die sie mitbekommen hat, über die Generationen hinweg weiter zu kämpfen hat. Und dass diese Transformation so gesehen letztlich immer zum Scheitern verurteilt ist, ist aber nicht zu versuchen, wäre auch fahrlässig. Und dann gibt es natürlich auch wiederum Transformationen, die man versucht zu vermeiden, also um auf diese persönliche Ebene des Romans einzugehen. Da gibt es ja die Liebesgeschichte zwischen Mira Weidner, also der Ich-Erzählerin, und Milan, diesem Kinderschulfreund aus der damaligen Zeit. Er ist in einer unglücklichen Liebe, in einer unglücklichen Ehe verräumt, könnte man sagen. Und da wird die Transformation angegangen, aber auch wieder abgebrochen, weil Ehe ist ja quasi heilig oder auch nicht quasi. Und was dann zu einem Verbleiben in einem eigentlich unglücklichen Zustand darauf hinausläuft. Und jeglicher Versuch, aus dieser Situation irgendwie glimpflich herauszukommen, wird abgeblockt, weil man eben vor Transformationen, vor Veränderungen, vor Übergängen große Angst hat. Andere Möglichkeit wäre natürlich auch, das Ganze von innen heraus zu lösen. Aber auch dazu sind diese Figuren eigentlich nicht in der Lage, oder ist zumindest diese eine Figur nicht in der Lage. Das heißt, Übergänge als Möglichkeit, als immer Möglichkeit auch des Scheiterns und als etwas, was mitunter abgeblockt wird, was Angst macht, was Unruhe reinbringen könnte und was die festgesetzten, eingeübten Formen irgendwie irritieren könnte und deswegen gar nicht erst gewünscht wird.
Ja, aber der Übergang, ich gehe nochmal zurück sozusagen zur politischen Komponente dieses Romans. Ich meine, der Übergang, der zu einer relativen Stabilität führen sollte, da werden jetzt sozusagen auch die Voraussetzungen überhaupt erstmal abgeblockt sozusagen. Es geht eigentlich, es wird eine Art Status quo in gewisser Weise wiederhergestellt und die eigentlichen Verantwortlichen werden natürlich auch nicht zur Rechenschaft gezogen. Nicht? Also und das ist natürlich auch irgendwie, das ist eine bittere Note am Ende dieses Textes. Ja, wieso natürlich die der Realität entspricht, diese bittere Note. Ne?
Ja, es ist die Frage, aber ich meine, wir kennen es natürlich aus der deutschen Geschichte auch nur zu gut. Die Frage nach Amnestie, nach Erlassen von Schuld, hätte man in Deutschland alle Menschen, die sich doch mitschuldig gemacht haben an dem, was bis zum Mai 45 passiert, ist entlassen und nicht wieder eingestellt und nie verbeamtet oder aus dem Beamtenverhältnis entlassen, dann hätte man hier dieses Land mit wahrscheinlich 500 Leuten regieren, verschulen, verbeamten und so weiter müssen. Also man ist ja immer in diesen Realitäten gefangen. Und die Frage, und ich glaube, das ist dann eine Frage nach den Grenzen irdischer Gerechtigkeit.
Okay, damit sind wir schon beim metaphysischen Diskurs, ja, also die himmlische Gerechtigkeit.
Und setzen zu Sisyphos noch Koelet.
Bitte?
Zu Sisyphos könnten wir Koelet okay, ja. Cool. Bringen. Die passen eigentlich ganz gut zusammen.
Stimmt, aber es wird ja immer wieder eigentlich auf die Bibel verwiesen, auf die metaphysischen Dimensionen des Bösen, aber die werden aber immer abgeblockt, oder?
Werden sie das? Ich weiß nicht, also es gibt ja Aimé beispielsweise, spielt wiederum, wie Sie ja gesagt haben, es ist eine hochintelligente Figur, der sehr genau weiß, mit welchen Narrativen er zu spielen hat. Er spielt mit der Figur des Judas, die er auf sich anwendet, und die er dann aber auch sozusagen gegen die anderen wendet. Also was musste dieser Judas auf sich nehmen, dass er am Erlösungsgeschehen eigentlich eine notwendige Position inne hatte, die sich irgendjemand wünscht. Also das Täter- oder Opferverhältnis wird da nochmal von der Seite hinterfragt.
Das ist eben auch eine ganz hochinteressante Geschichte, gerade mit Blick eben auf die literarische Verarbeitung des Judas, der Judas-Figur, die ja ganz unterschiedlich eben auch immer gedeutet worden ist. Also die Selbstdeutung von Aimé, die Sie in dem Roman verschlagen, die gibt's natürlich eben auch in anderen Texten, das auch schon thematisiert haben, die sozusagen den Judas dadurch exkulpiert haben, weil er eben notwendig ist fürs Heilsgeschehen. Ja? Und das heißt, man zieht sich sozusagen auf eine Position zurück, die innere Notwendigkeit aus einer Art geschichtsphilosophischen, heilsphilosophischen Perspektive des eigenen Handelns begründet.
Genau, und ich weiß nicht, ob die metaphysische Ebene in dem Roman immer wieder eingerissen wird. Sie wird jedenfalls hart kontrastiert mit dem Realen, was innerhalb dieses weltlichen Friedensversprechens der UN passiert. Und das natürlich immer, es ist schade, dass ich natürlich sage, aber das immer scheitert. Also das plus jamais ça ist eben nicht jamais und nicht plus, sondern es ist ça, es ist da. Und ich meine, wenn wir zu Kant schauen, der ewige Frieden, das ist ein Schild einer Kneipe, einer Gaststätte, die neben einem Friedhof liegt. Und letztlich hat selbst Kant offenkundig das als doppelten Boden einbauen müssen, als er über den ewigen Frieden nachdachte. Also die Tragik unseres Hierseins ist das stetige Scheitern an dem, was aber doch eigentlich lebensnotwendig wäre, nämlich die Hoffnung auf so etwas wie Frieden, der haltbar und belastbar ist und nicht nur für eine kleine Kohorte, die hier in München sitzt, wo es seit einigen Jahrzehnten ja einigermaßen gut hält mit dem Frieden.
Das führt mich eben auch zu der Frage nach der wirklich internationalen Perspektive, die dieser Roman auch aufmacht. Nicht? Also die ganz stark wirklich sozusagen eine Art neues International Theme, wie das mal hieß in der amerikanischen Literatur, deutlich macht mit den verschiedenen Positionen, Mentalitäten und eben damit auch bestimmten Argumentations- und Legitimationsstrategien, die hier ganz hart eben auch aufeinander prallen. Ja? Also diese Poolparty-Geschichte zum Beispiel, das merkt man schon ein bisschen den Schalk dahinter, mit dem, wo am Ende sozusagen die Idealistin als einzige Möglichkeit sozusagen Antwort sieht, das Glas auf den Boden zu werfen, also einen Akt der Gewalt auszubrechen, die sie ja ironischerweise durchbrechen will. Also auch das ist wirklich auch ein Spiel, finde ich, für die Relativität der Positionen auch nochmal klar macht oder deutlich macht.
Die Relativität und auch die Ungleichzeitigkeit der Position. Also das ist ja, was wir in glaube ich, mindestens in einer global vernetzten Welt erleben. Aber gut, Kirche ist ein gutes Beispiel dafür, die Ungleichzeitigkeit von Ist-Zuständen in unterschiedlichen Orten, in unterschiedlichen, es sind ja auch allein schon Generationenunterschiede, allein schon innerhalb von Deutschland, vergleichen Sie Berlin mit, ich weiß nicht, mit München ist wahrscheinlich auch schon Gefälle. Aber
Politiker sagen in diesem Fall immer mit Gillamoos, aber gut.
Aber dieses Aufeinandertreffen von Legitimitätsstrategien, ja, aber eben auch von, ich würde fast sagen, unterschiedlichen Weltzugriffen oder Verständnissen dessen, wie Leben zu verlaufen hat. Das ist natürlich, also das kracht aufeinander und es kracht eigentlich ständig aufeinander. Nur in dieser Szene, bei einer Poolparty in Burundi, merkt man es schmerzlich. Genauso pervers ist es ja, wenn jemand in einem schicken Hotel in München, bleiben wir hier vor Ort, in einen Pool springt. Weil Burundi sieht da ja auch nicht besser. Also sieht nicht besser aus, nur weil diese Person in München in einen Pool springt. Also dieses Gefälle zwischen den Lebensrealitäten ist ja da. Wir übersehen es nur ständig und machen es uns, glaube ich, sehr selten bewusst, weil es uns eigentlich, und da schließe ich mich auf jeden Fall mit ein, zu einem anderen Handeln zwingen würde. Aber dieses Handeln wäre unbequem für uns.
Ja, das sieht man eben aber auch nochmal die Diskussion darüber, über die Position des weißen Europäers oder des weißen Amerikaners als eine schon a priori privilegierte Position. Und das, glaube ich, wird in dem Text auch nochmal sehr deutlich.
Auch wenn es da natürlich Abstufungen gibt und es auch nicht privilegierte Menschen hier in diesem Land gibt, die eine helle Hautfarbe haben. Aber trotzdem natürlich global gesehen sind wir eins der reichsten Länder. Und auch wenn sich unsere Koalition gerade über Renten die Köpfe einschlägt, sind das alles und das für Menschen, ob so oder so ausgeht, Konsequenzen haben wird, sind das natürlich alles noch Diskussionen, die in sehr, sehr vielen Ländern gar nicht stattfinden würden und schon gar nicht mit solchen Zahlen. Und die Frage, die dann ja noch in so eine ökonomische Privilegiertheit mit reinspielt, ist die Frage nach einer Deutungshoheit, die Frage nach einem politischen Missionswillen, die Frage nach den Werten, die man meint, eben auch teilweise in so einem Transformationsprozess vermitteln zu müssen, weil wir haben es ja schon besser verstanden als ihr. Und deswegen müssen wir euch jetzt beglücken damit, dass ihr so leben wollen müsst, wie wir das gerne möchten.
Auch das ist Teil der Argumentation von Emme im Übrigen, nicht? Also dieses Warlords, den Mira verschiedene Male trifft. Ja, vielleicht möchte ich nochmal zurückgehen zu einem ganz wichtigen Begriff, der gerade im letzten Teil nochmal thematisiert wird, nämlich den der Versöhnung. Und ich glaube, Sie haben mal in einem Interview gesagt, dass also sich auf Derrida, Jacques Derrida, französischen Philosophen berufen, dass eigentlich sozusagen diese Begriffe von Versöhnung und Verzeihung nur dann in irgendeiner Art und Weise einen validen Sinn haben, wenn sie sich mit dem Unverzeihlichen konfrontiert sehen. Und da gibt es eben auch diese eine Szene in dem Roman, wo eben Sarah, die Freundin, zeitweise Freundin und Vertreterin der Gesundheitsorganisation der UN, sich eben darüber nochmal Gedanken macht und sagt, wie geht es eigentlich? Also wenn jemand mein Kind getötet hat, kann ich dem verzeihen? Ja. Also das ist, glaube ich, ein ganz starker Punkt. Also da, finde ich, ist der Roman, also da ist er sozusagen auf einer sehr positiven theologischen Fragestellung beharrt er darauf. Viele theologische Motive werden verwendet, um die eigene Argumentation stark zu machen. Ja, aber hier, glaube ich, geht es nochmal um wirklich metaphysische Kategorien.
Ja, und um bei Derrida zu bleiben, also der diesen Begriff des Pardonné, also diese Vergebung, immer wieder durchdenkt und bedenkt und sich aber auch mit dieser Wahrheits- und Versöhnungskommission in einem anderen Text beschäftigt hat. Und was er schon auch stark macht, ist die Frage danach, inwiefern dieses immer sehr persönliche Pardonné, was über uns eigentlich hinausgeht und über das Verzeihliche hinausgeht, inwiefern das von Institutionen eingefordert werden kann, dem gibt er eigentlich eine Absage. Und auch das, was an einer Stelle wichtig ist, ist, ich glaube, er übernimmt das von Timothy Garden Ash, pas encore, also noch nicht. Niemand kann den Moment bestimmen, wann diese Vergebung stattfindet und ob diese Vergebung zu Lebzeiten stattfindet. Also das sind das Pardonné ist nichts, was eingefordert werden kann, sondern es ist eine, vielleicht kann man sagen, Denkfigur, ein Möglichkeitshorizont, der aber weder verordnet werden kann, noch schon gar nicht vom Täter gefordert werden.
Genau, und ich meine, Sie haben auf Timothy Garden Ash verwiesen, aber es ist natürlich auch eine Denkfigur, die zentral in der jüdischen Theologie vorhanden ist. Ja, bei Walter Benjamin ist noch nicht, das ist die messianische Denkfigur eigentlich par excellence an dieser Stelle. Ja, also das heißt, es ist eine Hoffnung auf einen messianischen Moment, wie auch immer der aussehen mag, ja, aber es ist trotzdem sozusagen ein messianischer Gedanke, oder, dahinter?
Ja, aber es ist ja schon auch ins Christentum eingesickert mit der Parousie-Frage und dem Schon und noch nicht, also dieses angelöste, aber noch nicht ganz eingelöste, ist ja auch im christlichen Denken verankert. Und bei Paul Celan zum Beispiel wird es dann auf die Sprache, also auf das Gedicht. Es gibt, das kann ich leider nicht auswendig, aber dieses Schon und noch nicht wandelt er ein bisschen ab. Und in seiner sehr, sehr schönen Büchnerpreisrede, die ich Ihnen allen zum Nachlesen empfehle, wo ist das Messianische, also eigentlich nicht mehr fähig zum Glauben nach der Shoah, ein sehr gebrochener, eine gebrochene Glaubensfähigkeit, die sich auf die Sprache zurückzieht und letztlich auf die Zeugnishaftigkeit. Also das, was das Gedicht tut, ist das zu bergen, was geschehen ist, oder vielleicht kann man es, wenn man es jetzt theologisch ausdeuten wollte, den Sprechakt aus Genesis 1, der bei Celan in den Gedichten dann zu einem, also nicht schöpferisch wird, sondern nicht schaffen, was sein soll, sondern das bewahren und archivieren und bezeugen, was nicht hat sein dürfen. Also, und das finde ich auch eine sehr, sehr interessante Denkbewegung, die es eben in dieser, in diesen 50er, 60er Jahren, bei Celan gab.
Also ich musste auch übrigens bei einer Passage in ihrem Roman an Celan denken, an ein Celan-Zitat denken, nämlich als sich Mira durch die Flüchtlingslager bewegt und eben sie in Frage stellt, ob das jetzt nun wirklich ist, ob das nun stimmt, was sie an Aussagen bekommt, oder ob sie diese Aussagen nur bekommt, weil die Leute sich erwarten, da gibt's ein bisschen Geld dafür oder so, nicht? Und bei Celan gibt's ein berühmtes Zitat: Wer zeugt für den Zeugen? Also das ist, glaube ich, der Punkt, wo man sagen kann, Zeugenschaft im Grunde genommen sozusagen ins Grundlose, in den Abgrund, der ja auch in der jüdischen Mystik nicht immer nur das ganz Negative ist, sondern das ist auch ein Moment des Wiedererstehens, der Hoffnung, des Neubeginns eben auch gerade messianisch mit beinhaltet, dass es dahin sich bewegt, oder?
Ja, und ich meine, diese Idee die bei Celan, die wird ja dann auch später von vielen wieder aufgegriffen. Also ich meine, Derrida bezieht sich auf Celan, Heidegger hat auch seine irgendwie Beziehung zu Celan, wenngleich Celan vielleicht sogar mehr eine Beziehung zu Heidegger hatte, man weiß es nicht so genau, oder beziehungsweise man weiß es wahrscheinlich schon genau, aber am Ende werden es nur die beiden beantworten können. Und bei Agamben zum Beispiel kommt dann die Ethik des Bezeugens vor, oder die Ethik der Zeugenschaft, was letztlich bleibt von der ganzen Theodizee. Also er nimmt Hans Jonas irgendwie in zwei Sätzen auseinander und sagt, ja, das ist alles nur versöhnlerisch, so kommen wir nicht aus dieser Theodizee-Frage raus nach der Shoah. Es wird hier gar nichts über die Opfer gesagt. Kann man auch wieder kritisieren. Aber das, was bei ihm letztlich bleibt, ist dann die Zeugenschaft als der ethische Und die ethische Dimension, die uns noch bleibt nach der Katastrophe.
Genau, nicht als eine Figur. Bei Agamben stellt sich ja die Frage, wie kann der Muselmann sozusagen sein eigenes Zeugnis ablegen? Also derjenige, der sozusagen an der Schwelle des Todes steht. Ja, und das heißt, er braucht immer einen anderen Zeugen. Und der zeugt nicht für sich selber. Das ist dieser Gedanke, der wird von Primo Levi erstmals, glaube ich, artikuliert. In Ist das ein Mensch 1947? Ja, aber genau darum geht es. Also sozusagen um die Form der Zeugenschaft, die keine andere Beglaubigung hat als sozusagen das Vertrauen auch auf die Zeugenschaft letztendlich, auf die Zeugenschaft als eine Haltung.
Ja? Und da spielt ja dann auch wieder diese Wahrheits- und Versöhnungskommission mit hinein, die man natürlich kritisieren kann in ihrer institutionellen Verhaftetheit, aber die natürlich revolutionär war in dem Sinne, dass sie überhaupt die Geschichte der Opfer hat hören lassen. Und in diesem Versöhnungsansatz einen großen Raum geschaffen hat für das Leid, was widerfahren ist und was vorher überhaupt nicht artikuliert werden konnte oder jedenfalls nicht so öffentlich artikuliert werden konnte.
Auch da muss ich an eine Stelle in dem Roman denken, wo der Vorgesetzte von Mira sagt, ja, sie sagt, lies doch nach, was Emilius gesagt hat. Und er sagt, in den Berichten steht nichts. Ja? Also es ist ein sehr doppelbürdiges Erzählen, meine Damen und Herren. Das ist ein wirklich sehr raffiniert erzählter Roman auch.
Ja? Ja, doppelbürdig. Auf jeden Fall soll ich eine Passage daraus lesen bei der Gelegenheit.
Unbedingt.
Es gab unter uns Neuankömmlingen ein Spiel, das wir Nilpferd nannten und das darin bestand, in unsere Berichte und Korrespondenzen ein Wort einzuschleusen, etwa Nilpferd, das nichts mit dem zu Berichtenden zu tun hatte und doch möglichst viele Schreibtische und Ebenen passieren sollte. Wem es gelang, sein Nilpferd bis zum obersten Vorgesetzten zu bringen, der erhielt einen Punkt, in dem vollkommen zweckfrei, aber er uns mit dem Gefühl der Selbstermächtigung erfüllenden Spiel. Wir wollten autonom sein gegenüber den Hierarchien, wir wünschten uns ein wenig Anarchie in den bürokratischen Strukturen. Das Nilpferd war so etwas wie der Schuh von Nikita Chruschtschow, mit dem er bei einer Rede in der Generalversammlung auf den Tisch getrommelt hatte. Wie die Comicbombe Benjamin Netanyahus, der auf einer Papptafel den verwunderten Delegierten präsentierte, oder auch wie die UN-Charta, die Muammar al-Gaddafi zerriss. Ein Ding, das an die falsche Stelle geraten war. Etwas, das nicht hierher gehörte. Etwas, das sich nicht gehörte. Requisiten auf einer Weltbühne, auf der die Staatenlenker ihre Hoheit zu verteidigen suchten. Ihre Gebiets, mehr aber noch ihre Deutungshoheit und immer wieder waren dazu Requisiten verwendet worden, über die zumindest wir jungen, in der Ausbildung noch verwunderten Neuankömmlinge der UN-Familie unsere Wetten abschlossen. Wer sie erdacht hatte, wie sie funktionierten, wann sie aufgehen würden, denn wie der Revolver im bürgerlichen Theater, der irgendwann vor Ende des Stücks einen Schuss abgeben musste, um die Handlung überhaupt zu ihrem Ende zu bringen, so waren auch die Requisiten in unserer Erzählung gesetzt, deren retardierendes Moment nicht ewig würde andauern können. Die Schuhe von Chruschtschow, die Charta von Gaddafi, die wie in einem Comic gezeichnete Bombe Netanyahus. Während allerdings die Schuhe, die Comiczeichnung, die Charta möglichst auffallen sollten, musste unser Nilpferd abtauchen. Es trieb als Spion durch die Texte und wurde selten entdeckt. Es gab das Spiel mit den Nilpferden. Es gab die mitreisenden Gattinnen und die trinkenden einsamen Frauen in den Missionen und den Job bei der UNESCO, der wie aus dem Nichts entstand nach einem Anruf, weil die Gattin sonst depressiv würde vom Mitreisen und Nichtstun. Es gab die hellblaue Flagge, die Hochsicherheitsbogen der Mission, die wie ein UFO im Nirgendwo gelandet waren und die in ihren Astronautenanzügen durch harmlose Dörfer stapfenden UN-Mitarbeiter, Gespött der Menge. Es gab die Lager, die Plastikmatten in den Hütten, die Impfungen, die Kindersterblichkeit. Es gab die drei Britinnen, verschworene Grazien, die tags im eleganten, etwas zu strengen Kostümen in ihren Büros ein fernes Land ordneten, obwohl niemand in Sri Lanka großes Interesse daran hatte, von ihnen geordnet zu werden, von diesen steifen Bürokratinnen mit ihren Menschenrechten, die mal galten, mal diktiert wurden, mal rettelten, mal einfach nur schief liefen. Man wusste nicht, wohin genau man mit diesen Rechten kam. Aber die britischen Schicksalsgöttinnen schnitten weiter ihre Fäden und wurden in das nächste Krisengebiet geschickt und nach ein paar Jahren in das nächste. Dabei hatten sie nicht bemerkt, wie schnell man 40 wird und dann 50 und wieder ein Krisengebiet und wieder nur ein Container zum Leben. Es gab den Anschlag in Bagdad, bei dem 22 Menschen starben. Einige von ihnen waren nach der Detonation noch durch den Raum gelaufen, lebende Tote, ihre Gliedmaße vom Körper geschnitten. Willkommen in der UN, sagte Devon. Und weshalb genau wollten Sie noch mal hierher? Es gab das Programm All for Food, in dessen Pipeline irgendwo ein Loch gewesen sein musste, denn das Essen kam nie in vollem Umfang an. Es gab auch andere Skandale. Es gab die Mitarbeiterin, die sich auf einer Toilette des Istanbuler Flughafens mit einem Schnürsenkel erhängte. Es gab Blicke so leer, dass ein ganzer Schwarm Fliegen darin unterkam. Es gab die Melancholie der drei Britinnen, wenn die letzte Runde gezahlt war. Oder war es eine ausgemachte Depression? Es gab die Marke Mount Swiss, deren Schnürsenkel außerordentlich strapazierfähig waren, gemacht für Berg- und Busch- und Flughafentoiletten. Es gab Castros Rede vor der Generalversammlung im September 1960, mit der das Jahrzehnt der Befreiung begann. Wir werden unser Bestes tun, uns kurz zu fassen, verkündete Castro und hörte 4,5 Stunden nicht mehr auf zu sprechen. In seiner grünen Revolutionsjacke am Rednerpult, ein westlicher Premierminister, heißt es, habe in der Nase gebohrt und Castro hörte nicht auf zu sprechen. Er hörte einfach nicht auf. Es gab die glamourösen Empfänge, die unfassbar reichen Despoten und Diktatoren, die ihre Gattinnen losschickten, damit sie ein paar salbungsvolle Worte über Frauenrechte im Menschenrechtsrat sprachen. Es gab die Berichte, die von Nairobi nach New York und von dort nach Mogadischu geschickt wurden und niemand, wirklich niemand auf dieser Welt, der liebe Gott eingeschlossen, kann erklären, was die Menschen in Mogadischu mit den Berichten aus New York anfangen sollten, in denen ihnen erzählt wurde, dass ihre Lage aussichtslos sei und zu gefährlich, um Mitarbeiter zu ihnen zu schicken. Es gab die Sitzungssäle der Vereinten Nationen, die ich wegen ihrer Kühle immer gemocht und gefürchtet zugleich habe. Es gab die beiden gewaltigen Olivenzweige hinter dem Rednerpult im Saal der Generalversammlung. Und es gab das Gemälde von Per Kroch, das die Stirnseite des Sicherheitsrats zierte, mit einem Phönix in der Mitte, der den Kopf gesenkt hielt. Es gab die kleineren Säle, in denen die Vertreter der Regierung und die Rebellen, Oppositionellen, Milizionäre zusammengebracht wurden. Man trug die Nachrichten von einem Saal zum anderen. Sie klangen zunächst wie eine Kriegserklärung, bald wie eine Geheimsprache und am Ende, aber es war doch nicht das Ende, klangen sie wie ein Friedensangebot, aber es war keines. Es war nur eine Atempause. Es gab den Diplomaten, der etwas zu schnell den Raum verließ. Es gab Sackgassen. Es gab das Licht um 3 Uhr morgens in den Sitzungssälen, blasser als jede Dämmerung. Und Sie sind sicher, sagte Devon, dass Sie Ihren Vertrag verlängern wollen? Es gab die 90er Jahre, Ruanda und Srebrenica, Hutu Power und Slobodan Milosevic. Es gab die Mogadischu-Linie, 18 tote Soldaten und das Versprechen Bill Clintons, sich nicht mehr in Konflikte einzumischen, in denen die USA nichts zu gewinnen hatten. Es gab die 10 belgischen Blauhelmsoldaten, die wenige Monate später in Kigali ermordet wurden zu Beginn des Genozids. Sie hatten die ruandische Premierministerin schützen wollen. Es war ihnen nicht geglückt. Sie wurden das belgische Mogadischu. Es gab Tote in Ruanda. Einige sagten 600.000, andere sprachen von 1 Million. Es gab das Kind, dessen Körper Feuer fing, das bereits leblos schien und doch wieder zuckte und schrie. Aber es gab keine Hölle, weil es keine gefallenen Engel gab, nur Menschen. Es gab die Grenze zu Zaire, zu der sich viele Hutu flüchteten, als die FRP die Macht übernahm. Es gab das Plus Jamais Ça, Never Again, Nie Wieder, aus dem heraus die UN gegründet worden war, aber es verhinderte nicht, dass es wieder geschah, die Morde, die Massaker, die Genozide. Es gab die Truppen, die abgezogen wurden und die Truppen, die gar nicht erst stationiert gewesen waren. Man sah den Genoziden zu oder sah weg. Man vermied das Wort. Es gab die überfüllten Flüchtlingslager an der kongolesischen, damals noch zairischen Grenze, in dem die Leichen auf den Straßen lagen. Es gab meinen ersten Einsatz in einer Mission. Ich war Devons Assistentin und sollte die Wahrheitskommission in Burundi beaufsichtigen. Die Aufarbeitung der Völkermorde in den Jahren 93, 88, 72. Es gab Erinnerungen. Es gab Wut. Es gab Angst. Es gab die Lebenden und die Toten und die dazwischen. Es gab die Bezeichnung Hutu und Tutsi und es gab eine deutsche Vergangenheit. Es gab die deutschen Kolonialherren, die aus den Tutsi vor über einem Jahrhundert Verbündete gemacht hatten und aus den Hutu Minderwertige. Es gab ein Kind, das mit angesehen hatte, wie eine Tutsi-Miliz seinen Vater ermordete. Das Kind war jetzt Präsident von Burundi. Es gab jene, die ihn für einen Messias hielten, jene, die einfach still blieben und jene, die ihm ethnischen Hass nachsagten. Es gab die untergetauchten Mörder von 93, die sich in den Grenzgebieten neu organisierten. Es gab den Abend im Juni, als Devin und ich in Bujumbura ankamen. Antoine, ein burundischer Kollege, hatte ein Essen für uns vorbereitet. Wir redeten unter einem sternklaren Himmel über einen Panther im Jardin des Plantes, tranken kühlen Riesling, den der örtliche DHL-Lieferant ausgesuchten Kunden beschaffte, hörten Witze über die UN, was einige am Tisch zum Lachen brachte, mich nicht, und Devin lachte sowieso selten. Und während ich hinaufsah zum sternklaren Himmel und Antoines ruhige Stimme von Rilke sprechen hörte, öffnete sich etwas in mir. Oder etwas fiel ab. Es gab Sarah, die mir zur Begrüßung förmlich die Hand reichte. Ich spürte ihre kalten Finger in meinen und fragte mich, wie man in diesem Land frieren konnte. Hier nicht, sagte sie, aber drüben in Bukavu, da ist es kalt wie in einer Leichenhalle. Es gab Wahrheit. Zumindest gab es etwas, das wir in unseren Berichten so nannten. Es gab Amnestien, aber kein Tribunal. Ein Tribunal wollte die Regierung in Burundi nicht, keine Schuldsprüche. Es gab die Palme im Hof, die auch am Mittag noch Schatten warf. Es gab neue Pläne und als nächstes Bangladesch. Es gab die schlaflosen Nächte, wenn ich allein in meinem vom Wachschutz eingekreisten Haus saß, die Fernbedienung meines Fernsehers so schnell bediente, als wollte ich ein Computerspiel gewinnen, und irgendwann trotzdem nicht mehr überhören konnte, wie still es eigentlich war. Und ich fragte mich, ob solch eine Stille normal war, ob ich nicht am Leben vorbeiglitt oder schlimmer noch, gegen seine Regeln verstieß. Es gab Milan, irgendwo dazwischen gab es Milan. Vielleicht habe ich das damals tatsächlich schon gewusst. Oder fragte ich mich doch nur, wann es auffallen würde, dass ich mich in diesen Verein geschmuggelt hatte, wie eines der Nilpferde in unsere Texte. Aber Sie machen das ganz ausgezeichnet, sagte mir Devin. Aber Sie machen das ganz ausgezeichnet, sagte mir später Monsieur Boucheron. Und ich nickte. Auch unsere falschen Nilpferde waren selten entdeckt worden.
Ja, die falschen Nilpferde. Eine sehr schöne Passage, die, glaube ich, auch nochmal zeigt, wie intensiv dieser Text sich mit der Frage von Darstellung, Erfassung, Manipulation von Wirklichkeit und Wahrheit beschäftigt. Also es ist wirklich auch in der Hinsicht ein ganz spannender Text. Und ich würde auch noch mal auf die andere Ebene noch mal zurückgehen. Es passiert eben sozusagen auf der politischen Ebene wie eben auch auf der privaten Ebene. Und diese Verflechtung, glaube ich, das habe ich ja auch in meinem Text am Anfang gesagt. Das ist etwas, was mich wirklich an dem Roman auch fasziniert. Also die Frage, welche Bedeutung haben Grenzen auf der politischen Landkarte und welche Bedeutung haben Grenzen in unserem Leben? Was passiert, wenn man diese Grenzen überschreitet? Ja, was verändert sich eigentlich? Was verändert sich in der Beziehung der Menschen zueinander? Und das ist eben auch, finde ich, eine Qualität, die diesen Roman von einer reinen Aufarbeitung sozusagen, Aufarbeitungsliteratur abhebt. Ja, also ich meine, wir haben jetzt hier sehr viele sozusagen der summarischen Katastrophen der letzten 25 Jahre in Sachen Völker- und Menschenrecht gehört. Jetzt gerade sehr viele mehr werden auch noch erwähnt, übrigens in dem Roman. Also es ist wirklich insofern auch erschreckend zu sehen, was in den letzten 25 Jahren an abscheulichen Verbrechen gegen die Menschlichkeit auf dieser Welt verübt worden sind. Wir verdrängen sehr vieles, weil uns das nahe dazu führt, die anderen Dinge ganz schnell aus dem Blick zu nehmen. Also Gaza oder auch die Ukraine. Aber wenn man sieht, was in den letzten 25 Jahren passiert ist, ist eigentlich ist abscheulich im Grunde genommen. Ja. Das ist wirklich schockierend, finde ich.
Weiterhin passiert.
Und weiterhin passiert. Natürlich gerade im Sudan, Sie haben es erwähnt, gehen schnurstracks in die nächste humanitäre Katastrophe hinein. Oder sie sind schon drin eigentlich. Ja. Mhm.
Und und ich meine, das Dilemma der UN, also ihren aus einer großen Hoffnung heraus geboren, mit Idealismus entstanden, festgefahren in einem Konstrukt, was natürlich seine Geburtsfehler hat und was eine Weltaufteilung des Jahres 1945 widerspiegelt, die heute so eigentlich nicht mehr akzeptabel ist. Und wir sehen es natürlich das Drama der UN und des Sicherheitsrats haben Sie in den letzten Jahren sicherlich rauf und runter miterlebt. Also was passiert, wenn ein UN-Veto macht, Krieg führt? Nichts passiert.
Nichts passiert, genau.
Und das ist natürlich die Tragik eines der menschlichen Hoffnung, die immer wieder von menschlichen wieder sabotiert wird. Also die Vorteile, die sich die eine Gruppe nehmen kann, oder manchmal sind es ja auch einzelne Akteure, die das Zusammenarbeiten von so vielen unterwandert. Und für Frieden braucht es eigentlich alle, für Krieg braucht es nur einen. Und das ist eine Ungleichheit, die immer eigentlich leider zugunsten des Kriegs dann ausgeht. Sehr, sehr oft jedenfalls.
Ja, wir erleben es auch gerade im Moment. Ich würde Sie vielleicht, wenn Sie das möchten, ich Sie mal überleiten zu Ihrem anderen Buch, das Sie uns mitgebracht haben, nämlich den Reichskanzlerplatz. Da geht es um eine Transformation, die innerhalb Deutschlands passiert ist, und eine Transformation, deren Folgen eben nicht minder katastrophal gewesen sind, nämlich den Aufstieg der Nationalsozialisten. Wie sind Sie eigentlich auf die Idee verfallen, ausgerechnet sozusagen einen Roman über Magda Quandt, Magda Goebbels zu schreiben?
Na, ich habe mich, also ich meine, mit der Zeit habe ich mich ja schon früher beschäftigt. Wer beschäftigt sich, wenn man in Deutschland aufwächst, dann beschäftigt man sich damit, glaube ich, sonst wächst man irgendwie in seinem eigenen Paralleluniversum auf. Aber ich habe mich schon, und die Frage nach dem Bösen ist ja auch etwas, was in den Romanen eine gewisse Kontinuität hat, und die Frage nach weiblicher Täterschaft hat mich schon interessiert. Und sie ist ja nicht die einzige Figur, die in dem Roman wichtig ist. Es sind noch, also mindestens der Ich-Erzähler ist sicherlich genauso wichtig. Aber diese in gewisser Weise ikonische Figur des Nationalsozialismus, die ein Frauen-Mutter-Ideal verkörpert hat, was sie ja selbst nicht mehr gelebt hat eigentlich. Also hinter den Fassaden sah es ja dann doch anders aus. Und eine seltsame Vorstellung der deutschen Mutter, die, von der ich mir nicht ganz sicher bin, ob wir es wirklich schon ganz abgestreift haben oder ob es da immer noch Relikte gibt, die da irgendwas ein bisschen komisch wirken lassen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Jedenfalls eine Frauenfigur, die in ihrer Genese auch immer wieder irritiert, weil sie auch eine, wie ich finde, viel zu bequeme Annahme, dass Menschen böse sind und dann böse bleiben und am Ende böse sterben, unterwandert. Also ich will jetzt nicht sagen, ich habe sie nicht getroffen, als sie 6 war, ich habe sie nicht getroffen, als sie 12 war. Aber man kann sicherlich sagen, dass sie mit Anfang 20 noch keine fanatische Massenmörderin war. Massenmörderin sage ich insofern, als dass sie natürlich den Holocaust mit möglich gemacht hat, dadurch, dass sie ihren Teil in der Propaganda gespielt hat, und das wissentlich und das auch willentlich. Diese Frau, die in ihrer Jugend noch mit einem jungen Mann zusammen war oder jedenfalls in ihn verliebt war, der jüdischer Herkunft war, die auch selbst einen jüdischen Stiefvater hatte, mit dem sie offensichtlich ein enges Verhältnis hatte, diesem jungen Mann sogar nach Palästina folgen wollte, um mit ihm zionistisch da einen israelischen Staat aufzubauen, und dann einige Zeit später mit Josef Goebbels verheiratet ist. Also das ist ja schon eine gewisse Spannbreite. Und das, was mich in dem Roman auch interessiert, das ist, waren einfach Nebenfiguren die Weimarer Republik und warum diese Republik so kläglich gescheitert ist und so dann ja doch auch wirklich sehr schnell gescheitert ist und in diesen absoluten Abgrund gestürzt ist. Und ich finde, dass die Figur Magda Quandt-Goebbelt, Ritschl, Friedländer Behrend insofern interessant ist, weil sie so chamäleonhaft ist, weil sie, weil man im Jahr 1921 mit Blick auf sie, mit Blick auf die Weimarer Republik auch ganz hoffnungsvoll hätte sein können.
Liegt da eine gewisse Modernität in dieser Figur vielleicht?
In dieser, also es liegt in...
Also die Anpassungsfähigkeit als quasi Kardinaltugend der Moderne oder Tugend in Anführungszeichen, aber eher als Schlüsselqualifikation für einen modernen Menschen.
Ja, ich weiß nicht. Also ich glaube, Frauen mussten sich schon immer anpassen. aber bei ihr ist sicherlich, also eine etwas, was an ihr modern ist oder später modern gemacht wird, ist die Fähigkeit zu dieser medialen Inszenierung. Mhm. Das, was an ihr in gewisser Weise auch modern ist, ist eine komische Form von Glaubensverlust, nämlich eine Wetterwendigkeit, sie war mal protestantisch, dann war sie mal katholisch, dann war sie mal kurz davor jüdisch zu sein, dann war sie buddhistisch, also gut, die Nazis und diese fernöstlichen Religionen, das ist nochmal ein Thema für sich. Aber dass sie da eigentlich nicht mehr wirklich einen festen Kern findet oder vielleicht auch nicht mal mehr sucht, und ist so weit, es wird an einer Stelle gesagt, sie wechselt eigentlich ihre Identität wie Masken. Und das ist natürlich, das erinnert dann natürlich in gewisser Weise an Max Frisch, der sie wie, ich glaube, wie Kleidungsstücke wechselt. Und an letzter Stelle tritt dann aber doch der Wunsch nach dem Messianischen und das findet sie dann in dem Pseudomessias Hitler.
Aber das sieht man auch bei Figuren der Literatur der neuen Sachlichkeit. Also ich denke zum Beispiel an Josef Roth, an Franz Tunder in Flucht ohne Ende, der irgendwie nirgendwo sich wirklich mehr verbinden kann, sozusagen Verbindlichkeiten entwickeln kann. Der bewegt sich über den ganzen Kontinent und am Ende steht er in Paris, der Hauptstadt der Welt, und so nutzlos wie er, ein junger, gesunder Mann, so nutzlos wie er war keiner auf der Welt. So. Und das meinte ich eben sozusagen, dass eigentlich in der Moderne ein Befund des modernen Charakters ist der Verlust des Wesenskerns. Und ich glaube, das meinte ich vorher, dass sie sozusagen in der Hinsicht eine moderne Figur ist.
In der Hinsicht ist sie das sicherlich. Also ein... Und ich glaube, der Verlust des Wesenskerns, dafür muss man ja aber erstmal, und das ist, glaube ich, dann die Vorbedingung der Moderne, dass man davon ausgeht, dass es einen gibt und dass der individuell ist und dass das, also es braucht erstmal einen Individualismus, um das dann wieder zu verlieren. Und da ist sie aber, zumindest so wie ich sie in dem Roman zeichne, natürlich genauso eine Figur, die auch deshalb von sehr vielen Männern begehrt wird, weil sie immer nur das widerspiegelt, was dieser jeweilige Mann sehen möchte. Also die narzisstische Selbstüberhöhung kann sie denen so gut geben, weil sie gar nichts selbst entgegensetzen kann. Also sie konfrontiert mit nichts, außer mit dem idealisierten Selbstbild des jeweiligen Mannes. Und da hinein steigert sie sich dann natürlich auch in ihrer Hinwendung zu Goebbels, in ihrer Hinwendung zu Hitler und in ihrem letztlich Fanatismus, der einzige Glaube ist, der noch für sie passen kann. Also eben nicht mehr ein transzendenter Glaube, sondern ein fanatischer, im Hier und Jetzt entgrenzter Glaube.
Ja, irgendwie ein absurder Essentialismus statt eines transzendenten Glaubens, oder?
Ja, und es hat natürlich also auch diese Verlagerung von transzendenten Hoffnungspotenzialen ins Jetzt erleben wir ja aktuell auch wieder. Also wenn Sie sich zum Beispiel, in den USA gibt es jetzt ja einige prominente Neukatholiken, aber wenn Sie sich beispielsweise bei Peter Thiel oder Elon Musk, der glaube ich noch nicht zu den Neukatholiken gehört, aber warten wir mal ab, anschauen, was die über Unsterblichkeit gerade sagen, hoffen wollen. Und das ist, dass die Unsterblichkeit für die wenigen, die sich das leisten können, aber eine natürlich absolute, immanente, also eine innerweltliche Unsterblichkeit, die bestimmte religiöse Grundhoffnungen ins Hier und Jetzt wendet und damit natürlich also hochproblematisch machen und höchst gefährlich und ein sozusagen sehr also in vielerlei Hinsicht perfides Menschenbild schaffen. Ich meine, Peter Thiels, René Girard, Exegese ist ja auch eigenwillig, also nur getoppt noch von der Augustinus-Exegese von J.D. Vance. Aber also ich glaube, bei manchen Dingen ist es ganz gut, wenn man sie im Himmel lässt.
Das auf alle Fälle. Bei die Girard-Exegese von Peter Thiel ist wirklich hochgradig merkwürdig, denn der Opfermythos bei Girard bleibt sozusagen als eine transzendente Figur. Der lässt sich nicht wirklich realisieren. Der Sündenbock, der ist nicht sozusagen politisch instrumentalisierbar bei René Girard. Also es ist nicht wirklich sozusagen kompatibel. Und was aber hier gemacht wird, ist das eben instrumentalisiert mit Blick auf bestimmte gesellschaftliche Gruppen und das ist eben ganz, ganz fatal.
Ja, und ich meine, am Ende ist es der ökonomische Monopolist, der dann also so in einer Imitatio Christi agiert, was ich glaube nicht im Sinne von Girard.
Auch das nicht. Peter Almighty hat, glaube ich, Girard nicht im Sinn gehabt. Ja,
ja.
Ja, okay, wollen Sie uns daraus noch etwas lesen? Das wäre wirklich wunderbar.
Aufgrund der fortgeschrittenen Zeit lese ich vielleicht etwas kürzer als ursprünglich mal ihm gegenüber angekündigt. Das hätte ich jetzt auch gar nicht sagen müssen, weil Sie wussten ja gar nicht, dass es länger gedacht war. Im Oktober folgte auf Magdas Ehekrise die Krise der Wirtschaft. Also wir sind in den mittig-endigen 20er Jahren. Hans, der Ich-Erzähler, Hans Kesselbach und Magda Quandt sind Geliebte, aber Magda Quandt ist, wie Sie am Nachnamen hören, mit einem Herrn Quandt verheiratet. Die Kinder und Enkel werden dann später BMW in die heutige Zeit hineintragen. Im Mai wurden Günther Quandt Fotos vorgelegt, die der Privatdetektiv für ein üppiges Honorar geschossen hatte. Und Quandt legte sie am Abend Magda vor. Sie sah die Bilder aufmerksam und ungerührt durch, wie man etwas betrachtet, das einem vollkommen alltäglich ist. Dann fragte sie Quandt, ob er ihr ein Taxi rufen könne. Sie machte mir keine Vorwürfe, als ich sie in der Wohnung ihrer Mutter besuchen kam. Jedenfalls nicht offen. Dabei war ich es, den die Fotos an ihrer Seite zeigten und sie sollen eindeutig gewesen sein. Vom Flur bis in den Salon standen Kartons und Strangkoffer herum, in denen Quandt ihr die Garderobe und persönlichen Dinge nachgeschickt hatte. Magda wirkte erschöpft, nicht alt, eher von einer fahlen Alterslosigkeit, wie sie sonst nur die Toten in unseren Träumen zeigen. Sie war eine der feinsten Damen der Berliner Gesellschaft gewesen und nun lebte sie wieder wie als 13-Jährige im Transit zwischen Kartons und ungewisser Zukunft. Und auch wenn Augustes Wohnung so viel weitläufiger und annehmlicher war als das Zimmer in der Flüchtlingsunterkunft, so sei es doch schlimmer als damals, meinte sie, denn jetzt müsse sie sich noch das Recht erbetteln, ihren eigenen Sohn zu sehen. Sie war beim Anwalt gewesen, ihre Schwägerin Ello hatte ihr dazu geraten. Der beste Scheidungsanwalt von Berlin, sagte Magda, und nicht einmal er macht mir Hoffnung. Was kann ich tun, fragte ich, und sie gab zurück, sie könne eh niemand vor dem beschützen, was komme. Sie räumte Tassen auf ein Tablett und vom Tablett wieder auf den Tisch, und dann fiel ihr eine zu Boden und zerbrach. Unfähig, sie aufzuheben oder wenigstens mich darum zu bitten, blickte Magda hinunter und klammerte sich an der Stuhllehne fest. Ich war es schließlich, der sie auf die Idee mit den Briefen brachte. Wenn man einige Zeit in den Pensionen an der Bülowstraße ein- und ausgeht, hört man einiges über die Unsittlichkeiten der Stadt. Und bekannte Namen treiben als Erste an die Oberfläche. Quandt hatte mit einer Dame Umgang gehabt, mit der kein Vorsitzender eines börsennotierten Unternehmens in einem Satz genannt werden möchte. Das sagt mehr über die Börse als über die Dame aus. Aber dennoch, ich erzählte Magda davon. Mehr nicht. Sie wusste selbst, was sie tat. Ihr eigener Wagen schien ihr zu auffällig. So fuhren wir mit dem Mercedes eines Bekannten die leuchtenden Kiefernspaliere des Grunewalds entlang, bis zum Griebnitzsee. Ich parkte gut 100 Meter entfernt und wartete mit Blick auf die Baumkronen. In der Villa hatte Quandt ein Hausverbot gegen sie verhängt, aber Magda hatte es immer verstanden, ihren Charme einzusetzen. Keine halbe Stunde dauerte es, da stieg sie mit einem Stapel Kuverts wieder ein. In seiner Schreibtischschublade, sagte sie. Man möchte nicht glauben, dass der Verführer der deutschen Wirtschaft so naiv ist. Sie überflog die Briefe und während ich sie zurück über die Avus Richtung Charlottenburg chauffierte, las sie mir kurze Stellen daraus vor. Ich glaube nicht, dass sie Rachsucht hegte und ganz sicher keine nostalgischen Gefühle. Sie errechnete nur, was es brauchte, um sich den Unterhalt für ihren Lebensstil zu sichern und ihren Sohn zu sich zu holen. Es war ein Geschäft, nichts anderes. Und auch wenn Quandt gekränkt sein mochte, verletzt sogar, so hatte doch gerade er in Menschen selten mehr als den Posten eines Geschäfts gesehen. Insgeheim mochte er bis zuletzt geglaubt haben, die Ehekrise zöge noch einmal vorüber. Noch nach dem nächsten Anwaltstermin nahm er den Betrug hin und willigte in die Scheidung zu Magdas Bedingungen ein. Eine einmalige Zahlung von 50.000 Mark, danach 4.000 Mark monatlicher Unterhalt. Eine Köchin, ein Hausmädchen und Harald würde die ersten Jahre zu seiner Mutter ziehen. In eine von Quandts Wohnungen, 7 Zimmer am Reichskanzlerplatz. Die Wohnung lag im ersten Stock, die beiden Balkone von verschämten Karyatiden flankiert. Tags fiel durch die hohen Fenster das Licht in die Räume und abends gaben sie warmes Lampenlicht wieder heraus. Bald wussten alle am Platz von der schönen Frau Quandt und wenig später sprachen sie von dem Gebäude nur noch als Haus der Quandt. Die anderen Bewohner verschwanden in der Namenlosigkeit. Es war ein herrschaftliches Domizil und das erste, das Magda selbst eingerichtet hat. In meiner Erinnerung gehe ich noch einmal durch die Räume, die Schiebetüren gleiten beiseite. Ich schalte die kleine, mit Fransen betresste Lampe an und setze mich an den Flügel. Kaum, dass ich zu spielen beginne, belebt sich der Salon. Frauen in festlichen Kleidern haben sich auf dem Fauteuil niedergelassen und Herren flanieren mit angeheitert staatstragender Miene umher. Jemand öffnet ein Fenster, um die von Zigarettenrauch stickige Luft zu erfrischen. Und wir hören den um den Platz kreisenden Verkehr. In einer Ecke steht der Österreicher. Seine Miene ist nicht so düster wie auf den Plakaten. Er lauscht aufmerksam der Musik, tritt einen Schritt näher und blickt mir über die Schulter auf die Finger. Schubert, sage ich. Es geht zu Herzen, antwortet Hitler. Am letzten Abend im August besuchte Magda eine Wahlkundgebung im Sportpalast. Und obwohl meine Wohnung um die Ecke lag, kam sie danach nicht mehr bei mir vorbei. Sie sei müde gewesen, sagte sie, als ich sie 2 Tage später zum Abendessen traf. Aber ich spürte, dass es etwas Grundsätzlicheres war. Ich hatte keinen Indiz und keinen Namen. Sie berichtete nicht einmal viel von der Veranstaltung, doch sie wirkte, als hätte ihr jemand neuen Atem eingehaucht. Ich lachte, als sie mir erzählte, sie sei in die Partei eingetreten und schlug ihr vor, die Kapitalisten umgehend zu enteignen und gleich bei sich selbst anzufangen. Sie verstand nicht, was daran lustig sein sollte und ich verstand nicht, was sie von diesen Leuten wollte. Sie sind doch gegen die Kommunisten, sagte sie. Sie sind gegen alle, sagte ich. Alle, die nicht genauso sind wie sie. Nach ihrem ersten Treffen bei der NS-Frauenschaft wirkte sie kleinlauter und ich triumphierte bereits. Es waren keine Damen, auch keine Gattinnen, erzählte sie, sondern einfach nur Ehefrauen. Verheiratet mit Hausmeistern und kleinen Büroangestellten wuschen sie in den Hinterhöfen von der Sonne weggesperrt Wäsche, erzogen Kinder und schimpften auf Menschen wie Magda. Von ihnen wurde sie nicht hofiert wie im Preis um Prinz Auwi, sondern mit Missgunst beäugt. Und ich dachte, sie würde bald die Lust verlieren und zur Besinnung kommen. Aber Magda ließ sich nicht von der Idee abbringen, eine Nationalsozialistin zu sein. Als sie einige Monate später auch noch anfing, für den Gauleiter das Privatarchiv zu ordnen, stellte ich sie zur Rede. Sie stritt so vehement ab, diesem Kerl nachzulaufen, dass ich ihr auf den Kopf zusagte, sie habe sich in ihn verliebt. In so jemand könne sie sich nicht verlieben, sagte sie. Sie war empört, wie man es nur sein kann, wenn man selbst von der Anziehung überrumpelt ist. Die Abstände zwischen unseren Abendessen wurden länger und die gemeinsamen Ausflüge sagte sie immer wieder wegen Regen ab, obwohl es nicht häufiger regnete als in den vergangenen 2 Jahren. Über Weihnachten fuhr sie mit Harald zu ihrem Ex-Mann, der krank in Florenz lag, und danach blieben sie zu dritt für einen Urlaub in St. Moritz. Als sie im Januar zurück nach Berlin kam, hatten wir uns über einen Monat nicht gesehen. Trotzdem hatten weder sie noch ich Eile, ein Treffen vorzuschlagen. Und im Februar meinte ich sogar, sie miede es, mir zu begegnen. Es hätte ein stiller Bruch sein können, wie er vorkommt zwischen 2 Menschen, die sich nie zu sehr geliebt haben. Zuerst vermisst man noch die Gewohnheiten und das, was alltäglich geworden ist, scheint ein letztes Mal besonders. Dann wird man von etwas Neuem abgelenkt und lässt das Alte endgültig los. Hin und wieder spazierte ich vom Lietzensee die neue Kantstraße hinauf oder fuhr über den Reichskanzlerplatz, obwohl es eigentlich nicht auf meinem Weg lag. Ich hatte nicht vor, sie zurückzugewinnen, aber ich hatte auch nicht genug vor, mich von ihr fernzuhalten. Es war in einem dieser Tage, als ich ihn an Magdas Seite aus dem Haus treten sah. Er wirkte kleiner als sie und etwas Starres lag in seinem Gang. Es mag sein, dass er so das Hinken kaschierte, über das die Zeitungen gern schrieben. Mit ein wenig Abstand ging ich ihnen nach und als sie ein Restaurant betraten, las ich erst die außen angeschlagene Karte, um Zeit zu schinden, ehe ich ihnen folgte und mich abseits in eine Ecke setzte. Über den Wandspiegel konnte ich sie beobachten. Der Gauleiter schnitt mit seinen dünnen Fingern durch die Luft und Magda hörte ihm zu. Ein seltsamer Glanz lag in ihrem Gesicht. Sie war nicht einfach nur verliebt in diesen Mann und ich habe erst später Worte dafür gefunden. Mit ihm glaubte sie, in den Himmel aufzusteigen und alles darunter überließ sie der Hölle. Eine elegante Dame ging an ihrem Tisch vorbei, ohne den Gauleiter zu beachten, und er bemerkte so laut, dass ich es hören konnte, das Kalbsbrie sei heute wohl zu sauer angebraten. In diesem Moment fragte ich mich, und ich frage es mich eigentlich noch heute, warum Magda sich über Jahre in die obersten Kreise hochgekämpft hatte, nur um all das für ein Habenichts ohne Manieren hinzuwerfen, für einen mittelmäßig promovierten Rüpel, einen schlecht gekleideten Junggesellen. Sie musste sich über all die Jahre an Quants Seite von der hohen Gesellschaft gedemütigt gefühlt haben, wenn auch anders als ihr Begleiter, an dessen Seite sie nun die Reichen verachten lernte. Als sie mich überrascht im Spiegelglas ansah, erhob ich mich und trat zu ihnen. Der Gauleiter musterte mich herablassend, aber ich hielt mich so aufrecht vor ihm, wie ich es in der Kaserne gelernt hatte, und allmählich dämmerte ihm, in welchem Verhältnis ich zu Magda stand. Es fielen einige unschöne Sätze, die ich nicht wiederholen möchte. Er musste ja laut sein, weil man ihn sonst übersah. Er war polemisch, er roch nach zu viel Rasierwasser und er suchte sein Gegenüber nach Schwächen ab, um sie selbst dort zu finden, wo keine waren. Lulu hatte Rouge getragen und sich auf exaltierte Bewegung verstanden, aber künstlich war er nie gewesen. Dieser Mann war es und ich glaube, es war für ihn wie ein Überlebenstrieb, weil darunter nichts mehr lag. Seine Intelligenz schien mir die spärlichen Gefühle für andere Menschen aufgefressen zu haben. Von anderen habe ich gehört, schönen Frauen gegenüber könne er charmant, ja liebenswürdig sein. Aber ich kann mir seinen Charme nur als Kalkül, seinen Witz nur als Zynismus vorstellen. Er musste sich über alle erheben, weil er sich selbst so unerträglich nichtig fühlte. Eigentlich kann ich nicht viel über ihn sagen. Natürlich würde ich gern behaupten, dass ich voraussah, was noch kommen würde. Aber ich bin nicht klüger als die anderen. So wie Magda später in ihm den Teufel nur deshalb erkannte, weil er das Interesse an ihr verlor, so durchschaute ich in diesem Moment seine Niedertracht bloß, weil ich für ihn sitzen gelassen worden war. Ich musterte ihn mit dem böswilligen Blick des Gekränkten und hörte Magda durch den Lärm des Restaurants mir für meine Freundschaft und Treue danken. Hörte, wie sie mir versprach, mich in guter Erinnerung zu behalten. Gute Erinnerungen sind der Groschen, den wir jenen schenken, für die uns unsere Gegenwart zu schade ist. Magda brach mit mir, das war abzusehen gewesen. Sie hatte sich an etwas Größeres gebunden, etwas, das ihre Langeweile endlich durchschlug. Liebe, das habe ich an diesem Nachmittag begriffen, ist nicht so unschuldig, wie wir gern meinen. Oder um genau zu sein, wir werden nicht unschuldig, nur weil wir lieben, hingebungsvoll, aufopfernd, besitzergreifend, vielleicht im Rausch. Von einem Kellner ließ sie mich aus dem Lokal führen. Das war folgerichtig. Magda blickte zu Boden, ihr Lachen klar und strahlend. Sie wirkte glücklich in diesem Moment. Und je länger ich an ihren Ausdruck denke, desto deutlicher erkenne ich ihn wieder. Verliebt, zu oft verlassen, sicher nicht blind, auch wenn man das von Verliebten sagt, nur müde zurückzustecken. Sie war wie diese Stadt, wie die Frauen in den lichtlosen Hinterhöfen und wie die reichen Jungen auf den Terrassen am Griebnitzsee. Wie Quandt und wie Helmut, wie Karl und auch wie ich. Wir wollten geliebt werden. Das war alles. Und wir hatten entsetzliche Angst, allein zu sein.
Vielen herzlichen Dank. Meine Damen und Herren, vielen herzlichen Dank, Frau Poisson. Das war großartig und es hat mir viel Spaß gemacht, mit Ihnen zu sprechen. Jetzt haben Sie sich bereit erklärt, noch zu signieren. Ja, jetzt, also, ach so, Fragen, Entschuldigung.
Ich fange mal an mit dem digitalen Raum, okay, damit wir die nicht unter den Tisch fallen lassen. Da mache ich drei Fragen Gruppen aus, sage ich jetzt mal. Zwei Fragen sind etwa singulär und die dritte, da gibt es mehrere Fragen dazu und ich hoffe, ich fasse sie einigermaßen zusammen. Da geht es darum, wie sich die Schutzzone, also der Begriff Schutzzone, Schutzraum, wie sich die innere Topografie des Nichtortes zu den moralischen Restspannungen der Erzählinstanz verhält. Es geht weiter mit, ist diese Reibung intendiert oder ein Effekt der narrativen Selbstentgrenzung?
Das ist meine Frage, die man gern schriftlich vorliegen habe.
Ja, das verstehe ich gut. Im übertragenen Sinne metaphorisch zu verstehen, wie sieht die in echt aus und wie verhalten sich diese Begriffe zueinander, wie verschwimmt das vielleicht auch?
Also der Begriff Schutzzone, ich bin aufgewachsen in einer Zeit, in der Begriff Schutzzone bereits, oder zumindest in der Zeit, als ich so weit herangewachsen war, dass ich Nachrichten mitgekriegt habe, in der der Begriff Schutzzone schon sehr kaputt war, weil es ja gerade die UN-Schutzzonen war, in denen eben in den 90er Jahren auch Menschen umgekommen sind und diese Schutzzonen eben das nicht gehalten haben, was sie versprachen. Und in dem Roman geht es sowohl im politischen wie aber auch im privaten um genau diese kaputten Schutzzonen, also die Schutzzonen, die keinen Halt mehr versprechen, die brechen, und trotzdem natürlich eine Sehnsucht danach sind und teilweise sogar die Fallen sind, in die Menschen hineingeraten. Und also ein wirklich tragisches Beispiel, das heißt natürlich nicht Schutzzone, sondern es gibt eine Kirche in Ruanda, in die Menschen sich hineingeflüchtet haben, was man ja sicherlich als eine, nicht im UN-Sinne, aber natürlich als eine Schutzzone annimmt und als zumindest ein Ort, vor dem doch zumindest Täter vielleicht zurückschrecken. Und dann wurde diese Kirche angezündet und die Kirche war dann genauso eine Falle. Also damit arbeitet zumindest der Roman mit diesem Begriff. Also alle Begriffe, die wie eben schon Frieden und Übergang haben immer ihre Doppelbödigkeit, wenn nicht sogar eher die Falltür darunter.
Eine weitere Frage, die ich noch stellen möchte, bevor ich hier in den Saal übergebe, ist eine sehr allgemeine, nämlich wenn Sie ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wie funktioniert das mit einer Themenfindung, Themenwahl, wie sieht der Rechercheprozess aus, wie schreiben Sie, könnten Sie da ein bisschen was zu erzählen?
Ja, schreiben, das geht ganz einfach. Das ist morgens von 7 bis 12, aber nicht durchgehend. Also manchmal lese ich dann auch und gucke manchmal auch auf mein Handy, muss ich zugeben. Aber eigentlich ist es recht überschaubar. Also um 12 gibt es dann Nachrichten, da ist vorbei. Nachrichten und Mittagessen. Und im Winter ist es auch manchmal ein bisschen früher als 7, im Sommer manchmal ein bisschen später, aber so es ist recht schlicht. Und Themenfindung, das ist, glaube ich, keine, die ich irgendwie aktiv vorantreiben könnte. Ich wünschte, es wäre so. Sondern es sind Themen, die mich über längere Zeit beschäftigen und umtreiben. Und einige davon eignen sich für Romane, andere eignen sich für Gedichte, dritte vielleicht für einen Zeitungsartikel oder für ein persönliches Gespräch oder so. Also die Konflikt, also ich glaube, ich brauche einen Grundkonflikt, den ich mit der Sprache, die mir zur Verfügung steht und auch mit dem biografischen Resonanzraum, den ich habe, bearbeiten kann. Und auch ein Konflikt, der sich über eine gewisse Zeit festsetzt. Also ich habe selten, dass ich einmal schnipse und ein Thema habe, das finde ich interessant und dann entsteht sofort der Roman daraus. Also das eher nicht.
Ich habe eine Frage, weil wir ja hier in einer Tagung über Transformation sind und vielleicht in der Katholischen Akademie auch ein bisschen über Hoffnung. Sie haben von der UNO gesprochen. Würden Sie sagen, dass die UNO neben all dem Schrecklichen und Unfähigen irgendetwas Positives auch sagen wird? Das hätte ich gern gehört. Und B, würden Sie sagen, welche Lösungen sehen Sie neben all dem Negativen, was Sie aufzeigen, was Sie auch toll schildern? Sehen Sie da irgendwelche Möglichkeiten, die UNO zu transformieren, die Einstimmigkeit zum Beispiel zu ändern? Dann würde ich eben von Ihnen ein bisschen was Positives hören.
Ja, ich finde es in der heutigen Zeit schwierig. Also ich bin da eher fürs Positive immer nicht so gebucht. Aber natürlich, also es gibt sehr, sehr vieles, was man Gutes über die UNO sagen kann. Ich glaube auch, dass die Welt ohne die UN schlechter wäre, als sie ist. Und das ist eben das Problem mit großen Institutionen. Wir sehen es ja auch bei der Kirche, dass natürlich Transformationen schwierig sind, insbesondere dann, wenn es privilegierte Positionen von einzelnen Akteuren beschneiden würde. Also sagen, also jetzt mal das offensichtlichste Beispiel, diese Vetomacht im UN-Sicherheitsrat. Die Vetomächte müssten sich selbst eigentlich entmachten. Und das tun schon in viel kleineren Dimensionen Menschen ganz, ganz selten. Jetzt haben wir gerade auch Präsidenten, ich würde mal sagen, bei drei dieser Vetomächte, die auch nicht dafür bekannt sind, dass sie ihre Privilegien besonders gerne schnell abgeben. Aber natürlich sind Dinge möglich und natürlich, glaube ich, ist das, was im Kleinen passiert, also zum Beispiel jetzt die Verhandlungen zwischen den USA und der Ukraine nach diesem etwas bizarren 28-Punkte-Plan, ob der jetzt von Trump oder doch irgendwie eher von einer russischen Zwischenhandelsstufe erstellt wurde. Ich glaube, es ist nicht zufällig, dass die in Genf stattfinden. Also bestimmt ein Ort, in dem es eine Kultur des Dialogs gibt, in dem zerstrittene Parteien zusammenkommen und vielleicht auch jenseits der Weltöffentlichkeit überhaupt erstmal ins Gespräch kommen. Also das ist ja etwas, was noch nicht einen Krieg beendet und noch nicht Probleme endgültig löst, aber was natürlich überhaupt erstmal eine Grundlage bringt. Und das ist etwas, gerade bei Konflikten, die nochmal kleiner sind, auf denen nicht so viele Menschen schauen, was häufig unterm Radar bleibt. Und dann gibt es natürlich auch sehr, sehr viele engagierte Mitarbeiter der UN. Es gibt auch Idealismus. Also, und ich glaube, die Tragik ist dann, dass Menschen auch daran zerbrechen, dass sie sehen, dass ihre Arbeit ins Nichts läuft oder und dann entweder wirklich innerlich zerbrechen oder sich dann sagen, so, ich muss hier raus, ich bleib doch irgendwie in Deutschland und suche mir da irgendwas Überschaubares. Also genau, das haben wir mit Sarah, mit dieser Figur, die ja sagt, ja, was soll ich denn machen? Soll ich irgendwie zu Hause bleiben und Ökogemüse anbauen? Habe ich damit irgendwas geschafft? Und ich glaube, ich bin schon eine große Befürworterin der Vereinten Nationen, der Grundidee auf jeden Fall. Und die Tragik ist eben, die Tragik bleibt, dass dieses große Versprechen und diese große Hoffnung immer wieder scheitert. Aber hätte man weniger Hoffnung im Gründungsmoment gehabt, wäre es vielleicht weniger gescheitert. Aber sollen wir nicht auf Frieden hoffen, nur damit wir nicht scheitern in unseren Hoffnungen? Das ist ja auch kein Weg.
Aber ich höre jetzt eben schon heraus, die UN ist begrenzt und ist vielleicht wirklich auch eine Organisation, eben aus der Zeit 45 und was da alles passiert ist, die aber jetzt so einen Halbwert irgendwie überschritten hat, oder? Also das ist, ich höre irgendwie so raus bei Ihnen, dass es nach was Neuem ruft. Also wir sind eben auf dieser Tagung Transformation. Die ist doch auch irgendwie ein bisschen so ein zahnloser Tiger und wir brauchen was anderes, was Neues. Keiner weiß noch so richtig, was es sein müsste, aber dieses Gelaber da und dann an entscheidenden Punkten passiert nichts, das hat man jetzt auch langsam satt. Und also mir kam das jetzt so mit Ihren Lesungen oder mit diesen Beiträgen, kam mir das ganz stark so vor, tolle Sache an und für sich, aber kommt aus 1945, ist lange her und jetzt haben wir ganz andere Bedingungen. Ja.
Naja, das Schlimme ist ja, also das Problem ist, dass die UN natürlich auch immer nur so gut ist wie ihre Mitglieder. Und wir im Moment in einer Krise des Multilateralismus sind und wir wieder zurückfallen in nationale Bestrebungen, Abschottungstendenzen, sich raushalten, sich also natürlich so bestimmte Ideen, die man hatte, Wandel durch Handel und sowas, ist auch eher, sagen wir, Nord Stream 2 ist jetzt nicht so unbedingt paradeartig vorgeführt, dass Handel, Wandel durch Handel funktioniert. Also naja, jedenfalls hat sich die falsche Seite vielleicht gewandelt, so könnte man es vielleicht formulieren, oder die richtige Seite zum Falschen, wie auch immer. Das heißt, bestimmte Hoffnung einer multilateralen auf Frieden hin sich wandelnden Welt sind gerade an ihrem Tiefpunkt. Und mit Menschen wie Trump, Putin, die sind ja nicht daran interessiert, ihre Macht dafür einzusetzen, dass wir jetzt eine neue Organisation bauen, die viel besser ist als die UN. Also ich meine, der Völkerbund ist noch viel schneller, kläglicher gescheitert. Und ich glaube, wir müssen im Moment sehr, sehr an der UN festhalten, weil das, was die Leute, die gerade sehr, sehr viel Macht haben, aufbauen würden, das wäre ganz gar nicht friedensstiftend. Und das Problem ist aber auch, was wir haben, ist eine extreme Unterfinanzierung der UN. Also die Zahlung von den Mitgliedstaaten, und da gehört die USA sind, glaube ich, Hauptgeldgeber. Also Trump zahlt so ein bisschen nach Menü, also aber eigentlich oder nach à la carte. Also er nimmt sich dann so drei Gerichte raus, die ihm passen, aber diese eigentliche Grundunterstützung, die von den USA immer kam, die bröckelt. China ist auch zurückhaltend, weil, naja, wenn die einen nicht zahlen, dann auch die anderen nicht. Deutschland ist mit der Zahlung auch rückläufig, weil man eben, die Krisen stapeln sich. Und man muss plötzlich, braucht das Geld an anderer Stelle. Also wir haben es wirklich mit einer, ich glaube, von Grund auf mit einer Krise des Multilateralismus zu tun, mit einer Krise auch eines Einstehens für globale Verantwortung und mit dem Ende einer Fahnenstange, die sowieso schon in eine falsche Richtung wies. Also ich glaube, dass die europäische Afrikapolitik sehr, sehr lange schon, wenn überhaupt jemals, besonders gut war, weil sie letztlich nie ganz so eine koloniale oder postkoloniale ist auch wieder ein falscher Begriff dafür, aber so eine restkoloniale Überheblichkeit nie ganz abgeworfen hat. Und man kam dann immer so, ach, wir sind jetzt die White Saviors, die Helfer, aber man hat nicht richtig auf Augenhöhe verhandelt. Und jetzt, wo man die seltenen Erden braucht, weil China die vielleicht nicht mehr ganz zuverlässig nach Deutschland liefert, jetzt kriegt man es vielleicht mal hin, auf Augenhöhe zu reden, weil man plötzlich merkt, die Gegenseite, die ist schon auch ziemlich wichtig und die ist nicht einfach nur ein hilfsbedürftiger Krankenfall, wo wir mal großherzig wie die barmherzigen Samariter vorbeigeritten kommen. Und das ist aber viel zu spät passiert. Also ich glaube, da sind sehr viele Problematiken, die sich ineinander verzahnen. Aber ich habe heute in einem Sammelband von Habermas reingelesen aus dem Jahr 1979. Wenn man die Texte liest, könnte man sie eins zu eins wieder abdrucken, weil letztlich die also Krisen beschrieben werden mit den gleichen Worten, mit denen wir heute Krisen beschreiben. Und wenn man sagt, die Welt ist aus den Fugen, darf man sich auch immer fragen, wann war sie denn je in den Fugen?
Das ist Shakespeare, ne? Die Welt ist aus den Fugen. Ja, aber ich denke, was man eben nicht sieht, ist, dass es irgendwie eine Organisation oder eine Organisationsstruktur, eine Form gäbe, die am Horizont erscheinen würde, die die UN ersetzen könnte. Wir haben im Moment, glaube ich, was wir auch jetzt bei der letzten COP gesehen haben, Initiativen, die interessengeleitet sind von auch dann einigen Willigen, die dann sagen, okay, wir müssen schauen, dass wir die Maßnahmen schneller umsetzen, als in dem Abschlusspapier verkündet, also schnell ein Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen und dann eben sich eher Koalitionen finden, aber mit Blick auf die sozusagen auf das Völkerrecht gibt es keine andere Institution, die in irgendeiner Art und Weise, also die ja, in der Zukunft irgendwie sich konstituieren würde, die UN ersetzen könnte. Also das sehe ich nichts. Und wenn es eine gäbe, dann Gnade uns Gott, denn dann ist es eine Institution, die von den hegemonialen Mächten geführt wird und bestimmt wird.
Ja, dann bin ich so frei, dass ich am Ende nochmal das Wort ergreife. Ich bleibe jetzt einfach sitzen. Ich danke Ihnen beiden für dieses anregende, vielschichtige Gespräch, wo jeder bestimmt auch nochmal an eigenen Punkten anknüpfen kann und wir vielleicht morgen in der Tagung auch nochmal gemeinschaftlich. Ich freue mich, dass Sie sich bereit erklärt haben, noch zu signieren. Und wie gesagt, an alle die Einladung auf ein Gläschen Wein, auf ein Stückchen Brot und auf die Fortsetzung dessen, was gerade in Ihrem Kopf vielleicht noch stattfindet. Einen schönen Abend, vielen Dank.
Sie hörten zur Debatte Dokumentierte Vielfalt hören, der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.